Idee zufolge. Mich.
Gäste.
Tobias, mich und Leon.
Lektorat und kontrolliertes Dazwischenreden.
Hari. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher.
Ture.
Röttcast.
Ein Podcast von und mit Karin und Ture Röttger. Teil 1. Was haben wir geschaut?
Ture, Stage is yours.
Aufnahme, nehmen wir alle auf?
Jetzt nehme ich auf, ja.
Jawohl, aber...
Alles im Kasten.
Alles klar.
Jo.
Jawohl.
Willkommen beim Röttcast.
Hallo.
Oh, ich habe mir was aufgeschrieben. Jetzt habe ich vergessen, was ich mal aufgeschrieben habe.
Hauptsache, du kannst es noch lesen.
Let's Boogie und bis auf 11 auftreten, Jungs. Das war jetzt, glaube ich, die generischste Ansage, die man für den Film machen kann.
Ich habe ihn auf Englisch geschaut. Ich weiß gar nicht, was du da gerade gesagt hast.
Ja, ich habe ihn auch auf Englisch angeschaut.
Ja, ich auch.
Ich habe ihn auf Deutsch angeguckt, weil ich auf Englisch das nicht verstehe.
Was haben wir denn auf Englisch und zum Teil auf Deutsch geschaut?
So ein Film mit so Männern, mit so komischen Frisuren.
Das trifft bis jetzt auf fast alle Filme zu, die wir in dieser Runde besprochen haben.
Das stimmt.
Wobei, der kam mir echt bekannt vor. Also Spinal Tap haben wir geschaut.
Ja, ja, so hieß der.
Auf Deutsch Spinale, Lumbalpunktion.
Im Deutschen heißt der Film Die Jungs von Spinal Tap.
Oh.
Das ist, finde ich, ganz schlimm, ganz schlimm.
Das ist schon ziemlich schlimm, ja.
Das klingt nach so einem Ballermann-Film.
Ja, vor allem so aus den 80ern, ne? Da gab es noch nicht so wirkliche Leute, die Filmtitel ordentlich übersetzen konnten.
Oder wollten.
Oder es einfach mal lassen konnten.
Ich glaube, die sind bis heute auch nicht entlassen worden. Die sind noch da. hat jemand Lust, den Film kurz zusammenzufassen, wenn das überhaupt geht?
Eigentlich ist es, naja, richtige Handlung hat es ja nicht. Das ist eine Band, die mal erfolgreich war, jetzt nicht mehr so erfolgreich ist und jetzt quasi ihrem alten Erfolg hinterherrennt und versucht in einer Mini-Tournee ja wieder auf den Ast zu kommen, auf den Grünen, und gibt zwischendurch Interviews. Gerne über das Verschwinden ihrer Drummer. Dann gibt es eine kleine Klopperei, also dann eine kleine Trennung, und am Ende sind sie alle glücklich.
Zusammen.
Und spielen zusammen.
In Japan.
Tatsächlich.
Hä?
Ja, da laufen so ein paar, eigentlich ein paar so Stränge ein bisschen gleichzeitig. Also du hast halt einerseits den Reporter, der da immer seine Interviews zwischendurch führt, und die sind auch dann natürlich so teilweise geschnitten, dass dann das gleiche Interview irgendwann wieder weitergeht im Laufe des Films. Dann hast du eben die Sache mit der Band, die da versucht wieder hochzukommen, aber es geht irgendwie nur bergab, habe ich das Gefühl. So. Es passieren immer wieder doofe Sachen, zum Beispiel, dass sie sich dann auf einmal mit ihrem Manager streiten, dass der dann geht, dann kommt noch die Frau von dem einen Typen, die macht es in dem Punkt nicht sehr viel besser, die macht es eher schlimmer, hat ein bisschen so ein...
Aber voller Überzeugung.
So ein klein, ja, ja, es ist so ein bisschen so ein kleiner Yoko Ono-Effekt, und ich glaube, das war auch bestimmt darauf angespielt.
Ja, und ich glaube, diverse andere Ehefrauen und Freundinnen.
Das könnte auch ein Nora-Effekt sein.
Okay.
Vielleicht erstmal, was das überhaupt ist, so ein bisschen.
Ja, ja.
Genau, das Ganze ist nämlich eine, nennt sich das, Munku, eine vorgetäuschte Dokumentation mit Schauspielern.
Rockumentary oder Mockumentary.
Ja, sowas
von vorne bis hin durch improvisiert wurde. Also das heißt,
das sind Fake News.
Fake
News. Genau, das ist alles Beschiss, ist das hier.
Ja, tatsächlich ist das ist wohl so gewesen, dass viele das für echt gehalten haben, damals, als das im Kino lief. Dass das nicht so direkt verstanden wurde, dass das Ganze gespielt und gestellt ist.
Der Film ist aus dem Jahr 1984, also nur 2 Jahre jünger als wir.
Mann.
Wo sind unsere Frisuren besser gealtert?
Ja, wir durften uns weiterentwickeln.
Aber wir sind hier auch keine platten Satirefiguren. Obwohl, es gibt, glaube ich, Menschen, die würden sagen, dass wir auch hängen geblieben sind.
Aber nicht in den frühen 80ern.
Nein, nicht in den frühen 80ern. Wann sind wir denn hängen geblieben?
Ich würde fast sagen, irgendwo in den Nullern.
Mhm, in den Zehnern vielleicht auch noch.
Ja, aber wenn dann die frühen Zehner?
Also, der Film ist aus dem Jahr 1984 und Rob Reiner hat Regie geführt.
Ja, die haben es schon drauf angelegt, dass das überzeugend wirkt, aber manche Sachen sind halt schon so übertrieben, dass, also, wenn man jetzt ein bisschen in der Materie drin ist, fällt einem doch dann schon schnell auf, dass das nicht ernst gemeint ist.
Ja, vor allem, was auf den Live-Auftritten passiert und so. Und das alles so ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es ist nicht so weit weg von dem, was wie es sein kann, oder?
Nö, das sind alles schon, glaube ich, Klischees, die sehr in der Realität verwurzelt sind.
Speziell die Frisuren natürlich.
Ja, vielleicht ein Zeitraum noch. Der Film ist von 1984 und spielt, glaube ich, 82, ne?
Also sehen die auch aus.
Genau.
Ja, sie sehen ja auch von ihren Kostümen noch eher so nach 70er Jahren fast aus.
Teilweise rennen Manowar immer noch so. Ja. Nur in Fell.
Die sind ja auch schon zurückgeblieben. Also es sind ja keine jungen Springer, die irgendwie am Trend hängen, sondern eigentlich schon ältere Recken, die dem Trend hinterherrennen.
Ja, die sind, was war das? 1955 waren die so 7 Jahre alt. Das heißt, dann sind die in dem Film, der spielt ja dann, was denn? Anfang 80er auch der Film selbst. Also die Handlung im Film spielt auch Anfang 80er, ne?
Ja, genau, 82.
Die sind so Mitte 30 oder Anfang 30.
Ja, dann sind sie so Mitte 30, ja.
Ich glaube, 40 wird mal gesagt im Film, dass sie so um die 40 wären.
Ja, es ist bei einigen auch nicht mehr so viel vom Gehirn übrig, ehrlich gesagt.
Wenn es da war.
Wenn es denn jemand.
Ja, das sind platte Idioten. Das sind totale, die Charaktere sind keine Charaktere, das sind platte.
Wobei Drogenkonsum jetzt in dem Film eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt.
Er wird angedeutet, es wird drüber gesprochen.
Ja, aber das wird jetzt nicht so thematisiert. Gezeigt, ne? Also da gibt es ja schon Leute aus der realen Geschichte, die es wesentlich bunter getrieben haben.
Ja, insgesamt der Film ist schon übertreibt es nicht. Es ist alles sehr
familienfreundlich.
Familienfreundlich, ja. 20.15 Uhr freundlich.
Es gibt ja sogar eine 4 oder angeblich sogar eine 10-Stunden-Version davon, ne? Die kenne ich nicht. Ich kenne nur die 80-Minuten-Version, die neulich mal auf ZDF irgendwas lief.
Also ungeschnitten oder was? So, oder mit mehr Material oder was?
Ja, muss ja.
Ja, da soll dann mehr Material. Ich weiß nicht, also, was da noch
an
Material.
Wenn das alles komplett durchimprovisiert ist, dann wird das wahrscheinlich wesentlich mehr Material geben, woraus sie das.
Ja, die müssen da Material gedreht haben wie die Blöden. Ja,
ich glaube, so funktioniert das.
Und das dann halt irgendwie sinnvoll zusammenzuschneiden, dass du halt irgendwie auch Spannungsbögen
dann
hast.
Dann geht so eine 5-Minuten-Sitzung schon mal 2-3 Stunden und dann wird da.
Boah, ey, die armen Menschen, die das schneiden mussten.
Oh ja.
Das hat der Regisseur wahrscheinlich selbst gemacht.
Der arme Regisseur.
Der hat es sich ja selbst eingebrockt. Der wollte das so.
Aber selber schuld, ja.
Regisseur Rob Reiner.
Der Rob, der Reiner.
Ja, der auch den Regisseur des Films im Film spielt.
Marty Burgee.
Aber abgesehen davon muss der Film doch recht günstig gewesen sein. So. Es sind jetzt eigentlich fast nur Dialogszenen und ein paar Konzerte.
Also die werden keine riesen Special Effects bei Industrial Light and Magic bestellt haben.
Doch, das Stonehenge. Stonehenge.
So, jetzt möchte ich eine Szene aus dem Film nacherzählen, über die wir gesprochen haben.
Ich schlafe schon mal.
Die Stonehenge. Die Stonehenge.
Heißt das nicht Stonehenge?
Ja, die Stonehenge-Szene. Der Manager der Band, der mit dem Cricketschläger, sitzt zusammen mit einer wahrscheinlich Bühnenbildnerin in einer Art Hotelwohnzimmer. Der Manager lobt ein verkleinertes Modell eines Stonehenge-Tores. Er bewundert die Proportionen und die Farbe. Und er will den Bau dieser Kulisse genehmigen, weil er findet, das ist ein guter Entwurf. Etwas, das die Bühnenbildnerin irritiert. Sie ist doch der Meinung, dass dieses Stonehenge-Tor kein Modell ist, sondern das ein Auftrag gegebene Bühnendekorationsdings, die also bereits fertig ist. Es kommt zum Streit. Der Manager regt sich furchtbar auf, bis die Fachfrau eine Serviette zieht, auf dem die Daten für den Auftrag stehen, welche dem Produkt entsprechen. Reaktion des Managers: Scheiß auf die Serviette.
Also.
Und genau. Der Pappkopf.
Ja.
Der war cool.
Der war cool. Und die was auch immer es war, diese zellenartigen Dinger, wo der Bassist nicht mehr rauskam.
Ach ja, diese, wie so eine Gebärmutterartiges, ne?
Gebärmutter, könnte es auch sein.
Das, erst kann man nicht raus, dann kann man nicht mehr rein.
Und es folgen ein paar Bilder von halt der Bühnendekoration, die sie benutzen. Es ist alles, was ich von dir wollte. Also wir haben erstmal.
Also ich meine, der Totenkopf, der Schädel sieht ja irgendwie noch ganz lustig aus.
Also wir haben jetzt erstmal den Teufelspappkopf. Der ist ganz viel im Film zu sehen. Im Hintergrund schiebe von Personal durch die Gegend geschoben. Der ist schon sehr generisch lächerlich. Ne? Und es sieht halt aus wie so Das kommt jetzt auf dem Bild nicht so rüber wie so eine Pappmaché-Arbeit.
Von der 10. Klasse oder
ja,
so?
Ja, für so ein Schulbühnenstück. Aber ist evil.
Na
so.
Klar.
Und die nächste Bühnendekoration,
das ist furchtbar.
Ein weiteres Bühnendekorationsstück, was ich dir noch zeigen wollte, ist die Gebärmutter.
Warum macht man sowas?
Ja, tatsächlich haben die so ähnliche Sachen oft in den 70er und 80ern gemacht.
Warum macht man sowas?
War cool.
Ach so.
Also das sind so riesige Plastik, ich weiß nicht, ob es Gebärmüttern sind, aber es sind schon so eierartige Dinger.
Durchsichtig mit Adern dran.
Ja, schon eher Gebärmutter, ne? Mhm. Und die öffnen sich dann und dann, also am Anfang des Stücks sind sie da drin, werden so mystisch, Galileo-mäßig blau ausgeleuchtet und dann steigen sie aus diesen Dingern raus.
Mir ist schlecht. Und ich habe es nicht mal in Bewegung gesehen.
Okay, dann brauchen wir auch gar nicht weiter drüber.
Nein, besser. Nee. Soll ich das alles vorlesen?
Ja, also ich habe gedacht, vielleicht damit die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich für eine Band ist, setze ich vor jedem Kapitel noch so ein Schnipsel aus so einem Song von denen.
Offensichtlich ist das jetzt am Ende des Kapitels gerutscht, was aber auch irgendwie egal ist.
Und die müsstest du dann vorlesen, okay. Weil du besser schöner Englisch sprichst als ich.
Okay. Oh Gott. Das ist ja schon dumm, das Erste.
Ja.
Tonight I'm gonna rock you tonight. Little girl, it's a great big world, but there's only one of me. You can't touch, cause I cost too much. But tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Das ist ja nein.
Es ist dämlich, das weiß ich. Das ist ja der ganze Witz daran.
Oh Gott. Ja. But tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Yeah, tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Tonight.
Danke.
Teil 2. Den Rock'n'Roll neu erfinden. Schon wieder.
Also der Film fängt ja damit an, dass der Regisseur begründet, warum er den Film gemacht hat.
Ja.
Und das damit begründet, dass es die Band ist, die den Rock'n'Roll neu erfindet. Und ich fand, damit fing eigentlich das Absurde an. Weil wir ab da nur eine Band sehen, die, wie gesagt, der musikalischen Entwicklung der Zeit eigentlich jederzeit hinterher rennt. Irgendwann in den 50ern haben sie so Beat gemacht, als sie 5 waren angeblich. In den 60ern haben die Hippie-Scheiß gemacht und derzeit machen sie halt das, was man im Radio Metal nennt und sich irgendwie mehr nach Bluesrock anhört oder sowas.
Hard Rock.
Ja, Hard Rock, was man halt in der Zeit in England gemacht hat. Das sind ja angeblich Briten, gespielt von Amerikanern.
Ja, die Musik war eindeutig sehr früh 70er-lastig, was sie so gemacht haben. Was mir persönlich sehr gefallen hat.
Also so ein bisschen so Led Zeppelin mit Handbremse.
Ach, noch weniger.
Also eher wie Kiss oder sowas, ne?
Mit Handbremse. Wobei, was bleibt da noch übrig, wenn man eine Handbremse bei Kiss anlegt?
Oder die Purple, so in die Richtung.
Ich musste sofort an Motze Hupel denken.
Aber die Songs waren eigentlich alle nicht schlecht.
Kanntet ihr Spinal Tap, die Band, vorher?
Nein.
Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den Film schon mal komplett gesehen habe oder immer nur Ausschnitte, aber war mir schon ein Begriff.
Also ich kann mir vorstellen, dass ihr zumindest ein Lied von der Band auf jeden Fall kennt, was aber in dem Film nicht vorkam, weil das erst 10 Jahre später geschrieben wurde. The Majesty of Rock.
Ach, mir war jetzt gar nicht klar, dass es die Band actually gibt.
Ja, die gibt es tatsächlich. Danach gab es die Band, ja.
Danach, ach so.
Also die gab es auch so ein bisschen vorher schon. Die kam ja aus Saturday Night Live, da fingen die an. Und die Band tritt tatsächlich heutzutage noch, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt sind, immer noch auch auf.
Ziemlich alt. Treten sogar als ihre eigene Vorband auf. Welches wiederum eine Vorgruppe ist. Wovon es da auch wieder eine Dokumentation, also einen Film gibt, der 2008 oder 2009, glaube ich, rauskam.
Zweiter Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap. Bitteschön, liebe Ehefrau.
Heavy Duty. No light fantastic ever crosses my mind. That meditation stuff can make you go blind. Just crank that music to the point of pain. Why waste good music on a brain? Teil 3. Yoko Ono und Dieter.
Jo, wollen wir mal einfach die Typen durchdeklarieren?
Aber ja, gehen wir mal durch.
Ja, fangen wir mal vorne an. Der Leadsänger und ich glaube, irgendwas Gitarrist, David Sank Hubidus.
Habbins.
Ja, David Sank Habbins. Blond, sieht aus wie ein Pudel.
Ja, das passt tatsächlich. Blonder Pudel.
Blonder Pudel.
Ja, ja. Alles klar.
Was wissen wir über den?
Der spielt halt Gitarre und hat eine Frau. Ne? Und die Frau ist irgendwie so ein bisschen...
Yoko Ono.
Wie Yoko oder wie Nora.
Ah, jetzt weiß ich, wo du Nora her.
Nora kommt von Modern Talking.
Ach so. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, persönlich.
Ja, du bist zu jung. Ne? Ihr seid alle zu jung dafür.
Habt ihr nicht die Biografie von...
Dieter Bohl.
Das ist meine Bibel. Ja, aber jetzt, wo du es erwähnst, also ich wusste nicht, wie die heißt, aber da ja doch klingelt was bei
Thomas
mir.
Thomas Anders hat eine Kette, wo Nora draufsteht, in den 80ern.
Ja, weil er ihr gehört hat.
Ich weiß das. Ja, weil er, genau.
So, und der ist ja eigentlich mit, zusammen mit dem Gitarristen, der, das ist so eine Art Nigel Tufnell.
Nigel,
ne? Ja,
Tufnell.
Das,
Christopher Guest.
Genau, der Schauspieler. Das ist so eine Art, die sind so der Kerner-Band, ne?
Ja, die beiden, genau.
So eine Männer-Buddy, ne?
Die beiden Visionäre. Ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen gesagt haben. Im Englischen war es so, haben die ja gesagt, dass sie zwei Visionaries in der Band haben, quasi.
Die Feuer und Eis.
Kern. Ja, sowas, genau.
Und er ist wie lauwarmes Wasser.
Ja. Ja, der Typ. Und ja, das ist so ein bisschen, so im Gegensatz zu den anderen aus der Band, hat er nicht immer so ein Groupie an der Seite, weil er doch seine schöne tolle Frau zu Hause hat. Und irgendwann taucht die dann natürlich auch auf und macht alles kaputt.
Ja, sind so ein bisschen Brüder, oder? Mit Streitkultur.
Ja,
die klar. Sind zusammen aufgewachsen, die haben schon 3, 4 oder 5 Bands zusammen gemacht und die sind jetzt ewig schon zusammen in dieser Band und die streiten sich ständig und sind...
Es gibt mir harte Anvil-Vibes hier.
Ja,
voll. Umgekehrt.
Voll.
Respektiv umgekehrt, ja.
Das ist kein Schnipsel, das ist der ganze Song.
Ja, dann such dir einen Schnipsel aus.
Ich lese einfach trotzdem alles und du suchst dir einen Schnipsel aus. Okay. Oder nimmst alles.
Dritter Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Rock'n'Roll Creation. When there was darkness and the void was king and ruled the elements. When there was silence and the hush was almost deafening. Out of the emptiness, salvation, salvation. Rhythm and light and sound. T'was the rock and roll creation. T'was the rock and roll creation. T'was a terrible big bang. T'was the ultimate mutation. Ying was searching for his yang. And he looked and he saw that it was good. When I'm alone beneath the stars and feeling insignificant. Was ist das für ein Scheiß?
Black Sabbath haben sehr ähnliche Texte gebracht unter anderem. Also das ist alles manchmal zu nah dran, um wirklich noch Satire zu sein.
When I'm alone beneath the stars and feeling insignificant, I turn within to see the forces that created me. I look to the stars and the answer is clear. I look in the mirror and see what I fear. Tis the rock and roll creation, tis the absolute rebirth, tis the rolling of the ocean and the rocking of the earth. And it looked and I saw that it was good. Teil 4. Die Anvil-Verschwörung.
Aber wir wissen ja, dass der Anvil-Film auf jeden Fall ein richtiger Film ist und auf einer richtigen Band basiert und nicht gestaged ist.
Ja, wobei die Parallelen sind schon ins Kulive Stonehenge sehr prägnant.
Ja, ich glaube, die Menschheit wird es nie rausfinden.
Ja.
Wie es denn nun wirklich ist.
Ich habe sogar auf der DVD war noch so ein Extra drauf mit so kleinen Interviews und Anvil wurde interviewt und ja, die haben die parallel nicht gesehen. Das war faszinierend. Die haben sie mit anderen Bands gesehen, aber nicht mit sich selbst.
Auf der DVD von diesem Film.
Ja.
Auf der DVD, die 1982 rausgekommen ist.
Ja, 1982.
Ein Interview mit Anvil.
Die 1982er DVD.
Genau.
Laserdisc.
Also Anvil gab es da ja schon, ne?
Okay, aber das ist ein tatsächliches Interview mit Anvil aus der Zeit. Das ist die Frage,
nicht aus der Zeit, sondern das Interview selbst ist 25 Jahre nach dem Film gemacht worden.
Ah,
das
ja,
Ganze extra ist später gemacht worden. Aber
ja, dann keine Ähnlichkeiten sehen.
Ja.
Das bringt uns jetzt nicht weiter auf der Quest rauszufinden, ob der Anvil-Film ein Fake ist oder nicht.
Ja, ich finde, also die doppeltes Vorkommen des Rob Reiners, da finde ich immer noch verdächtig.
Ja, ja.
Ja, der Regisseur von Spinal Tap, Rob Reiner, und der Trommler von Anvil heißt auch Rob Reiner. Und dann...
Aber es sind verschiedene Personen.
Das Nicht-Vorkommen des Trommlers oder das ständige Versterben des Trommlers bei Spinal Tap, er könnte auf Ideen kommen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Da steckt eine große Verschwörung hinter. Ja.
Also,
aber hatten wir mal einen Podcast über Heavy Trip gemacht oder habe ich das geträumt?
Haben wir.
Ja.
Da stirbt der Drummer auch. Und ich bin mir sicher, dass es eine Hommage an diesen Film war.
Ja, bestimmt.
Und leider wieder ein Schnipsel. Der vierte Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Cups and Cakes. Cups and Cakes, Cups and Cakes. Oh, what good things mother makes. You've got to take tea, won't you take it with me? What a gay time it will be. Teil 5. Tote Drummer.
Also die Trommler, die sterben ständig dieser Band weg. An interessanten Gartenunfällen, an dem Ersticken der Kotze von anderen Leuten oder sie explodieren auf der Bühne.
Yes, beautiful.
Ja.
Ich meine, wäre es nicht schon mal auf der Bühne explodiert?
Das hat er ständig. Schon mal
nach einem guten Chili con Carne.
Also ich habe ein Konzert gespielt, wirklich 5 Minuten oder 10 Minuten, nachdem ich ungefähr 1 Kilo Spaghetti Bolognese gegessen habe. Ich bin nicht explodiert, aber es war äußerst unangenehm.
War das der Moment, wo du dir ein Stehschlagzeug gewünscht hast?
Ja, vielleicht. Also es war nicht mal so sehr die Verdauung, aber mein Körper hat sich so sehr auf diese Spaghetti konzentrieren müssen, dass ich habe mich halt hingesetzt, okay, und dann war ich so, nee, keine Kraft mehr für irgendwas. Ich habe mich gefühlt wie so ein Klumpen, der auf diesem Drumhocker auf einmal so
fest gewachsen ist. Die Fußpedale werden nicht mehr benutzt, weil und die Beine sich nicht bewegen dürfen.
Die Lieder haben sich 1000-mal schneller angefühlt. Und zwar äußerst unangenehm.
Ich glaube ja, dass viele Bands so riesige Drumkits haben, damit sich die bedienende Person im Zweifelsfall dahinter verstecken kann.
Ja, die haben dann Dixie-Klo integriert. Ich stelle mir das gerade vor.
Das ist echt die wahre Aufgabe von dem Drum-Tech, von dem Roadie. Da muss dann immer in der Schüssel kommen.
Ach so, ja. Macht Sinn.
Wissen die wenigsten.
Ja. Ist ein streng gehütetes Geheimnis.
Und der fünfte Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Big Bottom. The bigger the cushion, the sweeter the pushin', that's what I said. The looser the waistband, the deeper the quicksand, oh, so I have read. My baby fits me like a flash tuxedo, I'd like to sink her with my pink torpedo. Teil 6, lebende Bassisten.
Ja, wen haben wir denn noch in der Band? Spinal Tap.
Harry Shearer als Derek Smalls. Ist der mit dem lustigen Schnäuzer? Oder hatten wir den schon?
Ach, der Bassist. Der Bassist.
Der Bassist.
Ja, und wie der gute Bassist ist, hängt er zwischen Feuer und Wasser als lauwarmes Wasser.
Feuer und Eis.
Feuer und Eis stand. Als Feuer und Eis, als lauwarmes Wasser. Selbstbezeichnung als Ruhepol. Das ist doch auch schon Bassisten-Klischee, oder? Dass die eher die ruhigeren sind.
Ja. Ist halt die Frage, ob das echte Klischees sind oder ob die aus diesem Film erst entstanden sind, diese Klischees.
Meinst du, vorher waren alle ganz anders?
Nee, aber vielleicht hat sich das deswegen erst so festgesetzt in den Köpfen.
Also ich glaube, dass John Deacon von Queen ganz gut Pate gestanden hat für den Ruhepol.
Ja, also in meiner Band Ferrado ist es auf jeden Fall auch der Fall. Hallo Fritschow, falls du das hörst. Ich hab dich gern.
Ich glaube, es liegt daran,
der
weil sie
aus der Band.
Tiefe, brummige Töne machen.
Ja, kann sein.
Das beruhigt.
Kann was damit zu tun haben, auf jeden Fall.
Ja, es gibt zwei Bassisten-Klischees momentan, die mir tatsächlich einfallen. Der Ruhepol der Band, der auch auf der Bühne so ein bisschen ruhiger ist und nicht so exaltiert. Und der weibliche Bassist mit einem absurd großen Bass.
Ja, und dass alle Bassisten dumm sind, das ist so.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Ich dachte, das sind Schlagzeuger.
Das stimmt, glaube ich, auch, oder?
Dass Bassisten, nee.
Ja, die auch. Ja. Aber Bassisten noch mehr.
Ja, aus dem Musiker.
Ja, kann auch sein.
Aber hier das genaue Gegenteil wäre dann ja hier, ich glaube, Flair von Red Hot Chili Peppers. Ne? Der ist ja alles andere als introvertiert.
Ja, aber der ist sein eigenes Klischee. Das Flair ist Flair. Der hat sein ganz eigenes Flair.
Wahrscheinlich ist er auch dumm, aber er ist nicht introvertiert.
Es gibt auch das Klischee, dass sie einfach keine guten Musiker sind, weil sie einfach nur bum, 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 bum.
Und sie können zählen.
Ja.
Also ich glaube, der Dumme bei den Red Hot Chili Peppers ist Anthony Kiedis.
Sänger?
Der Sänger.
Ja, das ist auch der Unmusikalische. Der nicht singen kann, der Sänger.
Tja, fast schon ein Rapper.
Wir haben über weibliche Bassisten geredet.
Ja.
Und da ist mir beim Schneiden folgender Gedanke gekommen, warum fallen uns eigentlich noch weibliche Musiker auf?
Ja.
Scheint doch irgendwie da noch exotisch genug zu sein, ne?
Ja, weil, wenn man sich das anguckt, selbst neu gegründete Bands sind selten wirklich gemischt. Oder also Bands, die jetzt gerade berühmt werden. Mir fällt der Moment von einer richtigen Band und nicht ein Sänger oder eine Sängerin hat eine weibliche Unterstützungsband für die Bühne. Fällt mir im Moment nur Måneskin ein.
Kenne ich wiederum nicht. Du meinst eine All-Female-Band, oder?
Nein, die sind gemischt.
Okay.
Und spielen aber alle ziemlich doll mit Gender-Klischees. Die kennst du, wenn du sie siehst.
Ich kenne bestimmt Bands, aber mir fällt da nichts ein. Viele Bassistinnen. Es gibt viele Bassisten.
Ja.
Und natürlich noch viel mehr Sängerinnen.
Ja, Sängerinnen, aber selbst die haben dann nicht unbedingt.
Würde für die Popindustrie eine Frauenquote Sinn machen? Ich meine, du kannst das ja nur bedingt, wenn
also ich glaube schon.
Du kannst das, du hast ja nur bedingt Einfluss, weil auf Gründung von Bands hast du als Popindustrie keinen Einfluss. Du hast Einfluss auf gecastete Bands, auf Tourmusiker und
also
sowas,
glaube,
aber nicht auf die eigentliche Gründungsdynamik.
Ja, es ist natürlich auch nochmal anders schwierig. Ich meine, man sieht das ja auch, wenn, also vor allem ja bei selbst bei nicht gecasteten Bands, du kannst sowas und ich glaube, das ist auch viel über die Musik machen, hinaus zu sehen. Wenn die Atmosphäre und die Chemie nicht stimmt, ist es keine gute Kunst.
Also so wir waren ja bei dem All-Female-Festival von Kebekus. Und da gab es ja viele Vorträge und da hat sich einfach rauskristallisiert, dass es, glaube ich, am wichtigsten ist, dass die Voraussetzungen einfach einfacher werden.
Es wird einfach unterstellt, dass sie weniger Geld bringen, also werden sie weniger gespielt, schon im Radio.
Festivals also, buchen weniger Frauenbands, weil davon ausgegangen wird, dass da eh nur Männer sind, die Männer sehen wollen.
Ja, ich weiß gar nicht. Also bei Rock am Ring fällt es auch, wenn man mal so Mitschnitte sieht, auf, dass da tatsächlich viel mehr Männer in den vorderen Bereichen stehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber da könnte man nur natürlich auf die Idee kommen, dass es zwei sich gegenseitig verstärkende Dynamiken sind.
Auf jeden Fall. Ja. Weil wenn du sowieso nur harte Männerbands, also harte in Anführungsstrichen.
Ja, nein, wenn du Festivals für eine bestimmte Personengruppe machst und das sind dann junge Männer.
Genau, dann kommen natürlich auch nur die.
Genau.
In Deutschland ist halt Rock am Ring das berühmteste.
Auf jeden Fall.
Und das wird ja tatsächlich seit, wie lange gibt es das jetzt, 40 Jahre?
Keine Ahnung, aber schon
30 Jahre?
Ja.
30 bestimmt. Ja. Das wird ja tatsächlich so aufgezogen. Und es gibt immer noch diese Meinung, dass Rock irgendwie mehr was für Männer wäre oder mehr Männer es interessiert.
Es ist spannend. Es gibt, um mal in eine andere Ecke zu gucken, den Punk, der ja auch eigentlich ein Teil der Rockmusikszene ist, da habe ich heute letztens einen interessanten Artikel gelesen. Der frühe Punk war sehr durchmischt in der machenden wie so in der konsumierenden Seite. Da hast du es fast 50-50 gehabt.
Das stimmt.
In den Bands
so 80er Jahre.
Genau. Und als der Punk dann so langsam anfing, in Hardcore und sowas aufzugehen, hat das sich gewechselt. Wo die Bands anfingen, härter zu werden ab dem Punkt, sind die Frauen weggeblieben. Ganz, ganz stark. Allerdings ist das die wirkliche Frage, ob das da, weil es sind zwei Sachen gleichzeitig in der Zeit passiert. Und zwar, erstens, Punk ist Teil der Industrie geworden. Also die Punk, das, was aus Punk geworden ist. Und die Verhärterung, also dass der Sound härter wurde. Das ist so ziemlich gleichzeitig passiert. Und dann haben wir wieder dieses Ding, dass die Strukturen es in der Musikindustrie Männern einfach wesentlich leichter machen. Oder du es andersrum schon fast, vor allem auch in den 80ern, 70ern noch viel stärker als heute, Verhinderungsstrukturen hast.
Na, das krasseste Beispiel ist ja bis heute Janet Jackson und Justin Timberlake.
Der
Nipplegate.
Der Nippelblitzer. Also im öffentlich sichtbaren Teil dieses Auftritts waren zwei Leute daran beteiligt, dass sie halt einfach ihr Oberteil runtergerutscht ist. Für einen kurz winzig kleinen Moment. Die eine Karriere danach ist steil hochgegangen und die andere ist danach kaputt gewesen.
Ist quasi ihr zum Erliegen gekommen. Und bis heute ist sie ja nicht wirklich wieder da. Wenn eine große Plattenfirma wie Sony entscheiden würde, wir hauen jetzt mal ein Jahr lang nur noch weibliche Bands raus, dann wird das Radio Und das Fernsehen und die Plattenläden werden das einfach nehmen.
Ich bin davon überzeugt, dass einfach die Aussage, alles, was auf den Markt geschoben wird, in der heutigen Zeit, das mag vielleicht mal anders gewesen, das weiß ich nicht, aber aktuell, wenn Dinge auf den Markt geschoben werden, kannst du davon ausgehen, dass es eigentlich nur die Suche nach dem Grund ist, nicht zu handeln.
Ja.
Mehr nicht. Sechster Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap, bitte.
Sex Farm from This is Spinal Tap Soundtrack. Working on a sex farm, trying to raise some hard love, getting out my pitchfork, poking your hay. Oh Gott. Das ist ja, also dann lieber der pinke Torpedo. Teil 7. Spinal Rap.
Ich finde übrigens, man sollte ein Remake machen von Spinal Tap, aber mit Rappern. Das wäre ziemlich lustig.
Wow.
Spinal Rap.
Ja. Rapper sind doch die neuen Rockstars. Also von daher würde voll gut passen. Und da gibt es auch tausende Klischees, die man ausschlachten kann.
Rockstar wird irgendwann hat es angefangen, dass Rockstar tatsächlich über das Gehalt des Musikers definiert wird, oder? Oder nur über das schlechte Benehmen und das Gehalt?
Ja, also beides, ne? Ja. Also ich glaube, das eine kommt mit dem anderen.
Siebter Schnipsel. Entschuldigung. Ist okay. Siebter Schnipsel von Lyrics von Spinal Tap.
Stonehenge. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, there lived a strange race of people, the Druids. No one knows who they were or what they were doing, but the legacy remains. Hewn into the living rock of Stonehenge. Stonehenge, where the demons dwell, where the banshees live, and they do live well. Stonehenge, where a man is a man, and the children dance to the pipes of Pan. Teil 8. Keine bösen Jungs.
Also dieses Rowdy-Image kommt, glaube ich, von The Who. Die haben damit angefangen.
Die waren schon sehr engagiert, was das
ist. Ja, es war auch Teil der Show. Ich meine, das Kaputtmachen von Gitarren. Das ist, glaube ich, auch
und das totale Ausflippen hinterm Drumkit, ne?
Professionalisiert worden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie es erfunden haben, aber sie haben es professionalisiert.
Was kann sein? Ja.
Weil Who war, das waren in den 60ern, ne?
Ja.
Wann ja. War Jimi Hendrix war auch Ende 60er, 70er, ne? Der auch sehr gitarrenverbrennend war. Nicht lange, aber es gab es auf jeden Fall schon, ja.
Wobei bei Hendrix hatte es weniger was so von Zerstörungsorgel, sondern mehr so ritualmäßig. Also das war so, was bei Julia war dieses Wilde, dieses einfach draufkloppen und wenn wir fertig sind mit der Show, geht's im Hotelzimmer weiter.
Ja, der Jimi Hendrix war kein Rowdy, aber vielleicht Alice Cooper könnte man noch nennen.
Echt?
Jo.
Ich dachte immer, es ist so ein Netter.
Der ist Golfspieler.
Ja.
Ja, die hatten halt auch so ein Image.
Ja, das Image von Alice war ja auch ganz böse.
Wer war das denn, der immer im Hotel in den Föhn gekackt hat?
Ich.
Zweifelsfall Ozzy.
Achso, ja, stimmt. Das war doch der Sänger von Behold.
Dass du das nicht mehr weißt. Das war doch dein Föhn.
Ja. Das waren doch deine Haare.
Warte, ich muss mal gucken. Ich finde es gleich. Es kann sein, dass es Sid Vicious war, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Der hat in den Föhn gekackt.
Da muss man aber gut treffen können.
Ja, aber das ist tatsächlich das Klischee, das wird da gar nicht so aufgerollt. Also es ist so ein bisschen da, interessanterweise durch den Manager, der die ganze Zeit mit dem Cricketschläger durch die Gegend rennt und auf Leute und Dinge einschlägt. Aber wir haben es hier mehr mit Klischees zu tun, dass es einfach Idioten sind. Die
sich ohne den Cricketschläger wäre er halt kein glaubwürdiger Brite gewesen.
Ja.
Natürlich.
Eigentlich sind da alle Idioten. Die Musikindustrie-Menschen sind Idioten, die Musiker sind Idioten. Ihr Album ist scheiße. Ja. Ja. Und hat einen scheißen Namen.
Ich finde doch, der Manager ist noch mit der Einzige, der irgendwie ein bisschen so was Sinnvolles macht, auch wenn es da nicht immer klappt.
Ian Face.
Aber also ich finde so seine Gedankengänge nicht so krumm wie die von den anderen irgendwie. Oder seht ihr das anders?
Der versucht es irgendwie noch.
Ja, genau.
Und er versucht auch irgendwie noch zwischen der Außenwelt und diesen Jungs da zu vermitteln.
Ja.
Mal mehr, mal weniger erfolgreich.
Und zwischen Stonehenge.
Meine Lieblingsszene ist übrigens die mit dem Essen im Backstage, die so relativ am Anfang ist.
Mit dem Brot. Oh ja, das beschreibt mal.
Ich glaube, das ist die Szene,
die ne, bringt es so ziemlich auf den Kopf, mit was für eine Art von Leuten wir es da zu tun da.
Bis dahin hatte ich noch nicht so ganz den Flair des Films so gecheckt oder so. Ich dachte so, ja, okay, das sind halt so Dudes, so wie die Dudes, die ich auch kenne, die einfach Musik machen und so. Da kam halt die Szene mit dem Backstage und mit dem Brot, das zu klein war für diese Wurst, und weil er sich dann erstmal 5 Minuten drüber aufregt und dann sich einfach rausstellt, dass er zu doof ist, diese Wurst einfach zu falten und dann das ganze Brot einfach zerstört, weil er das versucht zu falten.
Ja, also statt das, die Wurst einfach aufs Brot zu legen,
ja.
Oder das ganze Problem ist, dass die Wurst größer ist als das Brot. Und ja, statt einfach die Wurst zu falten, versucht er das Brot um die Wurst zu klappen und da zerbricht dabei das Brot.
Ja, er versucht halt seine künstlerische Ader hervorzuheben, dass er sagt, das ist unästhetisch und all sowas, ne? Anstatt das Ding einfach nur zu fressen. Und was macht der Manager? Er unterstützt ihn. Das ist wie so ein kleines Gör, dem du sagst, ja, genau, du hast vollkommen recht, dreh mal am Rad, ich hätte ihm eine runtergehauen. Mit dem Cricket-Schläger.
Diese Leute sind Kinder.
Alle Musiker sind Kinder.
Ja, aber weil ich kenne nicht alle Musiker, nur die ich kenne, sind. Nee, diese Leute sind Kinder, das ist es. Das da auch diese Beziehung vom Sänger zu seiner Ehefrau. Er ist ihr Kind. Also, sie sagt ihm, was er anziehen soll. Ja, klar, sie fragt ihn vorher, ob er mit den Jungs spielen darf.
Das könnte doch irgendwie so eine Hommage an Ozzy Osbourne sein, oder? Der hatte doch auch.
Da habe ich voll an Sharon Osbourne gedacht, die Ehefrau von, ja.
Aber war das denn damals in den 80ern, Anfang 80er schon so?
Ich glaube, vor allem in den 80ern.
Vor allem in den 80ern.
Der war ja übelst das Wrack, nachdem er bei Black Sabbath raus war und ja, glaube ich, nur noch so
auf Drogen. Ist auch deswegen rausgeflogen, oder?
Weil er ja, und die hat halt ihm dann quasi so eine Karriere auf den Leib geschneidert.
Ja.
Die hat ihn von der Straße gekratzt, ihn in einem Anzug gesteckt, in eine Fledermaus beißen lassen und gesagt, Junge, mal sag, mach, was ich dir sage, dann läuft das schon. Und seitdem
ich glaube, Ozzy konnte sich auch einfach gar nicht wehren. So, der hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach nicht mitbekommen.
Der lebt seit 60 Jahren neben sich.
Ich glaube, das war noch nicht mal die Story. Er hat eine Taube gebissen.
Seine Frau, die war ja auch die Tochter von irgendeinem Plattenlabel-Boss.
Also ja, die war da auch schon drin, ne? Also genau. Ich meine, die war vorher schon Teil des Managements. Das war nicht so, dass das von null kam.
Ah ja.
Ja.
Das wäre jetzt im Schnitt.
I see.
Achter Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap. Spinal Tap. Spinal Tap.
Spinal Tap.
Spinal Tap.
Christmas with the devil. The elves are dressed in leather and the angels are in chains. Christmas with the devil. The sugar plums are rancid and the stockings are in flames. Christmas with the devil. There's a demon in my belly and a gremlin in my brain. Teil 9. Die Nanny.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass diese A&R-Frau da von dem Label, das ist doch die Schauspielerin von die Nanny.
Fran Drescher, yo.
Ja, richtig geil.
Stimme hört man's.
Ja.
Das ist aber noch vor Nanny, glaube ich. Und die Rolle spielt sie noch mal in der Nanny. Die wird noch mal dafür rausgekramt, ja.
Echt?
Ja, in einer Folge.
Das wusste ich nicht.
Interesting.
Ja, Trivia. Aber man spürt schon die Nanny voll.
Ja.
Ja. Es ist eine laute, vulgäre, ne, vulgär ist sie gar nicht, aber laut, dominant und.
Ja, vor allem halt ist so eine Frau, die, also man merkt halt sofort, das ist halt so eine Frau, die halt diese ganzen, wie nennt man das, so diese Fäden oder. Ja, die quasi so mega gut socializen kann, quasi die ja, von allen Netzwerke. Alles weiß und Netzwerke hat zu jedem und so und halt immer so professionell freundlich ist, sag ich mal.
Selbst wenn sie es nicht ist.
Aber man weiß halt trotzdem, dass sie total durchtrieben ist.
Moderatorin eines Boulevardmagazins.
Aber das ist, glaube ich, auch einfach ihr Job, ne? Also die ist ja. so...
Aber die Rolle passt einfach perfekt zu dieser Schauspielerin irgendwie.
Zwischen Plattenlabel und der Band.
Aber welchen Job hat die nochmal eigentlich? So, ja, Bobby Fleckman.
Ja, die ist so die, ja, A&R halt, also wie heißt das, Artists and Relations oder so? Also die macht halt so, ja, sie ist die Vermittlerin zwischen der Band und ihrem Label. Ah. Also sie arbeitet für das Label.
Kindergärtnerin ein bisschen.
Ja.
Zwar in beide Richtungen.
Oder eine Nanny.
Oder eine Nanny.
Oder eine Nanny.
Das sag ich doch, die Rolle ist da schon voll drin.
Ja, ja.
Ich meine, später arbeitet sie auch für Showbiz-Menschen als in der Nanny. Als Nanny.
So, jetzt bin ich nochmal dran. Ein paar Eckdaten zu den Nanny.
Habt ihr über die Nanny so ausführlich?
Friend Thrasher spielt damit.
Ah.
Kleine Nebenrolle, aber es ist halt Friend Thrasher. Ja, die Nanny ist eine US-amerikanische Sitcom, wer hätte das gedacht?
Nein.
Die von 1993 bis 1999 von CBS produziert wurde. Und nicht nur wegen des Zeitraums ist diese Serie unglaublich 90er, sondern auch von allem, was diese Serie optisch ausmacht. Frisuren, Klamottenmöbel, Blazer, besonders Blazer.
Für mich sind es immer noch die Frisuren und die Schuhe.
Und die Serie habe ich als Kind, Jugendlicher gerne, sehr gerne geschaut. Inzwischen kann ich sie fast gar nicht mehr schauen. Aber die hat wohl in bestimmten einigen Kreisen Kultstatus. Und war aber recht früh mit bestimmten Themen auf sehr für Sitcom untypische Art und Weise aufnehmen. Wie zum Beispiel, oh Gott, mein bester Freund ist schwul. Das, was ja in vielen Sitcoms zu Problemfolgen geführt hat. Ne? Da gibt es eine wunderbare Folge, da haben die das ganze Problem umgedreht. Fran glaubt bei einer Person, sie wäre gay und ist fest davon überzeugt und alles ist fein und so, bis sie rausfindet, dass die Person halt hetero ist. Und dann hat die ganzen Standardtexte, die du in diesem Fall hörst, wenn man feststellt, mein bester Freund ist schwul, so von wegen, er ist schwul und so.
Hat
ne?
sie andersrum.
Er hat sie komplett umgedreht. Oh mein Gott, er ist hetero, wie kann das sein? Wieso hast du mir das nicht vorher gesagt? Und sowas, weißt du?
Ja.
Oh, das ist herrlich. Also sowas haben die wohl öfters gemacht. Aber ich wäre trotzdem kein Fan. Das ist nicht mein Humor. Ich glaube, das ist, ich glaube insgesamt, das ist so ein Zeitraum, mit dem ich gerade mit Sitcoms heute nicht mehr warm werde. Auch mit Seinfeld und so. Ist irgendwie für mich, hat sich überlebt. Aber das ist so mein persönliches, nicht wahr? Vielleicht noch kurz, worum es bei der Nanny geht. Kannst du das oder soll ich das?
Eigentlich geht es ja hauptsächlich um den Culture Clash von ganz arm New York zu ganz reich New York.
Also die Nanny ist halt gespielt von Fran Drescher, ist halt tatsächlich arbeitslos geworden, braucht dringend einen neuen Job und durch die üblichen vollkommen absurden Zufälle, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen, wird sie Nanny bei einem reichen Broadway-Produzent, der tierisch erfolgreich ist, aber immer ein bisschen weniger erfolgreich als der damalige Protz der Musical-Star Andrew Lloyd Webber und schwer darunter leidet, dass er immer im Schatten von Andrew Lloyd Webber steht. Und genau, es ist eine Mischung aus Culture Clash, also auch diese beiden Familien knallen aufeinander, weil Fran hat eine sehr übergriffige Mutter, die da zwar nicht einzieht, aber dauerhaft anwesend ist.
Und die Oma und wer da alles ständig auftaucht.
Das ist die eine Dimension, dass diese Familien aufeinander knallen, was vor allem im Zusammenhang mit den Kindern dieses Produzenten interessant ist. Und zum anderen haben wir es mit einer ewig um sich herum wackelnden, nicht erfüllten, ich glaube in den letzten Staffeln kommen sie dann zusammen, ja. Fran und die Arbeitgeber, aber die brauchen ewig bis.
Genauso wie Cici, die ja lange auf...
Das ist die Assistentin, die halt auch gerne mit dem in die Kiste springen würde.
Und dann verliebt sie sich aber irgendwann und der Butler in sie.
Echt?
Ja.
Das wusste ich
Hast
nicht.
Hast du mehr. Das vergessen?
Niles
und Cici sind irgendwann.
Was tatsächlich meiner Meinung nach immer ein Höhepunkte der Serie war das Verhältnis zwischen Niles und Cici. Also das ist ein Hassverhältnis. Die Assistentin des Broadway Musical Autoren und der Butler desselbigen, die sind wie Tom und Jerry. Also das ist eine richtige Hassbeziehung. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, Menschen können sich nur so stark miteinander beschäftigen, wie die beiden es tun, wenn man sich sehr wichtig ist.
Ja.
Neunter Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap. Bitte.
Bitch school. You been bad. Don't do what I say. You don't listen. And you never obey. Try to teach you, but you just won't be good. You won't behave the way a big girl should. It's time to give the whip a crack. I'm gonna have to send you back to bitch school. Bitch school! Teil 10. Der Bassist.
Nee, der Bassist, also der ist so gerne groß. körperlich klein, emotional klein, dafür großer Schnurrbart und große Gurke in der Hose.
Ultimativ.
Ach, ja, das war lustig. Das ist so. Ich dachte, es läuft drauf raus, dass er ein Piercing an seinem Penis hat, aber...
Das habe ich auch gedacht.
Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn, dass dieses Gerät bei einer Gurke ausschlägt. So ist
ja, aber die war ja
Alufolie drum.
Ach, stimmt, ja. Genau.
Der hat versucht, durch einen Metalldetektor am Flughafen zu kommen damit, ne? Ja, und es hat immer gepiept, bis er die Gurke rausholt. Natürlich ist die in Alufolie eingepackt, dann kann man später sich noch einen Salat draus machen.
Vielleicht hat er eine Gurkenallergie.
Und wer trägt Gurken nicht genau so? Ich meine, wenn ich einkaufen gehe, die Gurke kommt sofort in die Hose und die beiden Kürbisse dann daneben.
Ja, dafür werden die auch gezüchtet. Muss man die
transportieren, ne? Dafür, genau.
Sie haben alle schon so ein kleines Ego-Problem, ne? So ein kleines,
ja.
Mehr sein möchten, als sie sind. So eine Profilneurose.
Schon, ja. Ja, merkt man ja auch immer, dass die bei den Dialogen immer so total weit ausholen und versuchen, irgendwie so einen Pathos aufzubauen, aber eigentlich degradieren sie sich damit immer nur selber.
10. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap, bitteschön.
Cash on delivery. Well, you got the eyes, you got the lips. With your long blonde hair and your wild young hips. You look like a million, including tips. Well, I'm a busy man. Baby, can't you see? And I got no time for coquetry, but I'm willing and able to pay the fee if it's cash on delivery. So make it cash on delivery. If you're gonna do business with me, cash. Let's keep it strictly. COD. Cash. Teil 11. Dialoge und Texte.
Jetzt sprechen sich die Texte. Also die Texte von den Songs. Das Schlimme daran ist, die sind nicht nur strunzdumm, sondern realistisch. Für die Zeit und die Art von Band.
Was? Wie war das gemeint? Habe ich jetzt nicht verstanden.
Du meinst authentisch.
Authentisch, ja.
Ah ja, gut, ja, das schon, ja. Ja, ja.
Musstet ihr bei dem Film eigentlich auch so an Quentin Tarantino denken? Mit diesen ganzen langen Dialogen?
Nee, tatsächlich jetzt gar nicht. Nee. Aber jetzt, wo du es erwähnst, passt das.
Ich auch nicht.
Musste ich irgendwie dran denken.
Aber ich kann auch nicht so viel von Quentin Tarantino.
Ja, ist vielleicht auch weit hergeholt, aber irgendwie, keine Ahnung. Tarantino macht halt auch immer so Filme, die von Dialogen leben.
Mhm. Ich finde, die wirken bei Tarantino aber gestelzter. Dadurch, dass das hier improvisiert ist, wirken die irgendwie... Echt ist jetzt nicht das richtige Wort, aber weniger gut arrangiert trifft es, glaube ich, am besten.
Mhm.
Ein bisschen mehr rausgerotzt.
Ja, stimmt. Ja. Das kann gut sein. Ja, ich habe tatsächlich vor 2 Wochen zum ersten Mal in meinem Leben Pulp Fiction gesehen.
Echt?
Der war ziemlich cool. Ja, ich bin ein starker Film-Noob, deswegen mache ich auch hier bei diesem Podcast mit, weil ich euch mit meinem Nichtwissen überzeugen möchte.
Was immer gut funktioniert.
Ja, aber ja, jetzt wo du sagst, also das hat schon was sehr...
Ja, gerade bei Pulp Fiction, so, da gibt es auch die Szene, in der diesen... Also am Anfang erzählt er ja erstmal über diese europäischen Burger.
Ja.
Und dann gibt es nochmal diese ganz lange Szene, in der er diesen Burger dann isst, von den Typen, die sie da quasi.
An diese erinnere ich mich nicht. Oder es war mir dann einfach nicht klar in dem Moment, dass das der Burger jetzt ist.
Du meinst die Szene, wo er ihm, indem er einen Monolog über Burgerläden hält, den Leuten scheiße Angst einjagt?
Ja, genau.
Ja.
Und ihn dann die Rübe wegknallt, ne?
Ja.
Ach, der. Ja, jetzt habe ich es. Ja, genau, doch. Ja, ja.
Was denn? Wann ist denn Pulp Fiction?
94.
Uralt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe den, glaube ich, knapp 30 Jahre nicht mehr gesehen.
aber ganz knapp.
Fuck, der ist echt schon fast 30 Jahre alt. Alter, ich werde alt.
Ja. Hallo? Ich werde dieser 46.
Kill Bill habe ich noch beide gesehen und vielleicht war es das schon. Warte. Ja, ich glaube, das war schon.
Kill Bill fand ich gar nicht so gut.
Den habe ich mit 13 oder 14 oder so gesehen. Ich fand es einfach lustig, wie da alle blutig abgemetzelt wurden. Ich habe gar keine andere Erinnerung mehr an den Film.
Ja, das kann Tarantino.
Und 11. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Taps, bitte.
The sun never sweats. Bolder than the pirates who used to rule the sea. Braver than the natives who never heard of tea. They never knew what hit them, said the Spaniards later on. Empire, it was here and now it's gone. Even the biggest elephant never forgets, And the sun never sweats. No, the sun never sweats. Teil 12. Wir sind alte Säcke.
Was ich interessant finde, die gehen hier auf Tour, während gleichzeitig das Album veröffentlicht wird gerade. Also sie gehen ohne das neue Album, fangen sie die Tour an und mittendrin wird dann das Album veröffentlicht. Was, glaube ich, eher ungewöhnlich ist von der Reihenfolge her, oder?
Ja.
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Was auch ein bisschen das PR-Chaos erklärt, weil sie haben...
Ja, ist das normalerweise? Heutzutage ist es ja nicht mehr so mit Konzerten.
Du haust ein Album raus und machst dann die Promotour.
Ja.
Ah, okay.
Als sie dann da auf einmal in diesem Laden saßen und diese Unterschriften da machten und keiner kam, weil keiner das wusste, das erinnert mich an eine Szene aus meinem richtigen Leben. Das war in Köln, am Hansaring im großen Saturn. Und dann dachte ich mir, ich gehe jetzt mal da rein und kaufe mir die neue Blind Guardian CD. Ja. Gehe ich rein.
Und da waren Metallica. Und
dann sitzt da die Band.
Alleine.
Die saßen da halt. Da saßen halt einfach Blind Guardian und haben Unterschriften gegeben. Ich war so, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Aber ja, das war wohl ähnlich. Da war jetzt auch nicht eine Riesenschlange oder so. Das heißt, das hat auch irgendwie keiner gewusst oder zumindest viele nicht. Ja, dann habe ich da so eine meiner Lieblingsbands einfach mal zufällig im Saturn getroffen.
Wann war das? Ich überlege gerade, mit welcher Platte das gewesen sein
könnte. Das war, Moment, welche war es denn? Ich glaube dann 2015 oder sowas, dann war das Beyond the Red Mirror wahrscheinlich.
Blind Guardian, sind das nicht die Band, die seit Jahrzehnten den Soundtrack für Herr der Ringe macht?
Ja, genau. Ja. Ah.
2015, ich habe glaube ich nach der Imaginations from the Other Side aufgehört, Blind Guardian zu hören. Weil da gefiel es mir nicht mehr.
Ja, da wurde es auch anders. Es ist jetzt nochmal wieder anders. Also.
Ah.
Ja.
Bands entwickeln sich. Was willst du machen?
Ist wie es ist, ja. Ne?
Ja, und... Für mich ist ja alles, was nach 2000 gekommen ist, ist ja immer noch neu und es gefällt mir.
Für andere sind da schon Klassiker. Ich finde das immer entsetzlich, wenn so Musik, die für mich so gefühlt ganz neu ist, plötzlich als Klassiker bezeichnet wird.
Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht, seit wann ich Spinal Tap kenne, und zwar seit 1992. Ich habe die das erste Mal gesehen oder auch von gehört, damals auf dem Freddie Mercury Tribute, was ja im April 92 halt in Wembley aufgeführt wurde. Und seitdem kenne ich die. Und ich kannte eigentlich auch immer nur ein Lied. Is a Majesty of Rock halt. Ne? Und das ist halt auch 30 Jahre her. Ich meine, ich bin jetzt erst Mitte 20.
Ach so, ja.
Das gut. Mag jetzt in sich ein bisschen komisch klingen.
Mein erstes Konzert war mit -5.
Ja. Alter, jetzt gerade hatte ich auch so einen kleinen Tobias-Moment hier. Das heißt jetzt so. Ich habe gerade gesehen, ich dachte gerade, ich habe doch auch noch Django Unchained gesehen von Quentin Tarantino. Jetzt sehe ich, dass das schon 10 Jahre her ist. Ja,
krass.
Der ist 10 Jahre alt?
Ja. Ja, der ist von 2012. Ich dachte, der wäre so 6 Jahre her. Oder
krass. Den habe ich im Kino gesehen. Boah, ja, genau, ist das krass.
Ich auch, ey. Dann bin ich schon 10 Jahre in Köln. Verrückt. Ja, klar. Ja.
Ist so.
Ich bin 15 Jahre
in Köln. Die Stadt sagt dann auf. Ich sag's dir.
Ja.
Raum und Zeit verschwimmen.
Das Leben saugt einen auf, ich sag's euch. Hat nicht mit Köln zu tun.
Oh Junge.
Wird aber jetzt tief für so, wie heißt das hier?
Philosophisch.
Philosophisch.
Irgendwas mit fühlt sich fast an wie eine Lumbalpunktion.
Im Knie.
Fühlt sich an wie 3 Lumumba.
Das Leben ist eine Lumbalpunktion auf 3 Lumbumba. Lumbamba.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Nachdem ich das Sprechen verlernt habe. Wiederhol
den würde ich mir auf den Arsch tätowieren. Das Leben ist wie eine Lumbalpunktion nach 3 Lumumba.
Danke.
Ich finde, das sollte das Motto für diesen Podcast sein.
Allgemein auf oder heute?
Fall. Immer.
Ja, heute auf jeden Fall.
Das wird der Titel.
Eine Lumbalpunktion auf 3 Lumbumba.
Das wird der Titel, ich sag's euch.
Ich finde das gut. Und ich hätte gerne ein T-Shirt davon.
Schön.
12. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Rainy Day Sun. Here she comes, the rainy day sun. Like a moped at a birthday party. Rainy days not spoiling her fun. Open up the top of your mind. Catch the water in your magic paint box. Oh, the many colors you find. Goodbye, cloudy skies. Here she comes, to cut them down to size and dry the tears in my eyes. Teil 13. Explodierende Drummer und kosmische Keyboarder.
Haben wir noch was über den Drummer zu sagen, außer dass er explodiert?
Ja, der Drummer, der aktuelle Drummer, der lebt ja dann noch, ne? Oder nee, stirbt der stimmt. Auch?
Auf keinen Fall dürfen wir den Keyboarder vergessen. Wenn es eins Ding an dem Film 80er ist, dann ist es der Keyboarder.
Ja, das hat 90% von dem Film gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass sie einen haben.
Ja. Der ständig im Bild, also bei dem Live-Aufnahmen.
Bei mir aber auch so.
Und der hat vier riesige Keyboards, glaube ich, da.
Ja.
Ja, und da musste ich an Spike Edney denken.
Wer ist das?
Der Live-Keyboarder von Queen.
Ja, damals. Genau. Das ist diese Art von Keyboard, die zwischen riesigen Keyboarder-Aufbauten verschwinden und mindestens drei Keyboards mit zwei Händen gleichzeitig bedienen und dabei auch noch tanzen und lustig kostümiert sind.
Das musste halt damals auch so sein. Ja. Es ging, also man brauchte halt irgendwie auch 10 Keyboards, wenn man halt 10 verschiedene Sounds schnell wechseln wollte. Also.
Das erinnert mich an ein Video, das ich mal nicht live gesehen habe, aber auf YouTube gefunden habe vor langer Zeit, als ich noch ein kleiner Spacko war und nicht wusste, was Musik ist. Und es war ein Solo von Rick Wakeman, dem Keyboarder von Yes, wenn ich mich nicht irre.
Deep Purple, oder?
Auch? Deep Purple, echt? Okay, dann schneide das raus, was ich gerade gesagt habe.
Ich glaube, der war in vielen Sachen. Der hat auch Solo-Platten gemacht.
Ja, aber es gibt so ein...
Zum Beispiel als Solo, über die 6 Frauen von Henry dem 8. hat er ein Album gemacht.
Okay, auf jeden Fall werden wir jetzt dieses Video hier unter diesem Podcast verlinken, wie ich Ture kenne.
Ja. Ah, du hattest recht mit Yes.
Aha! Und die Antwort lautet Yes.
Aber die Purple wäre doch John Lord, der legendäre.
Auf jeden Fall, der hatte auch so ultra fette Keyboards um sich herum und...
Und hat auch einen lustigen Mantel an.
Ja. Also, es ist wirklich, wenn man Rick Wakeman Solo eingibt auf YouTube, das erste Video. Es hat einfach mein Gehirn gesprengt. Ja, das ist auch alles, was ich dazu sagen wollte. Aber hört es euch an.
13. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Break like the wind. We are the children who grew too fast. We are the dust of a future past. We raise our voice in the night, crying to heaven. And will our voices be heard, or will they break like the wind? Hey! We are the guests who have stayed too long. We are the end of the endless song. We send our hearts into the night, soaring to heaven. And will our hearts still beat on, or will they break like the wind? Teil 14. Ein musikalischer Realitätscheck.
Aber nochmal eine Frage zum Film. Am Ende ist es ja so, oder kurz vor Ende, dass der Leadgitarrist aussteigt. Ja. Und trotzdem spielen sie einen Gig, auch mit den Songs, die ja wahrscheinlich sehr stark auf der Leadgitarre aufbauen. Ist das aus Musikersicht sinnvoll, logisch?
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie das tatsächlich mit den Keyboarder gelöst.
Haben sie das?
Ach so, sie haben...
Also ohne Leadgitarristen gespielt.
Ich fand das ein bisschen komisch. Sie haben nämlich gesagt, hier, da gibt es so eine Bassline in diesem Song... Kannst du das jetzt machen, Keyboarder? Ich dachte so, ihr habt doch einen Bassisten, warum, was ist jetzt das Problem? Warum ist jetzt.
Weil die hatten ja einen Song, wo alle drei Bass gespielt haben.
Ah, echt? Okay, das
ist. Ja, das war der erste Song in dem Film und da.
Das hatte ich nicht so.
Da haben die alle einen Bass.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Als nicht seitenbewanderter Mensch nicht so aufgefallen.
Ich kann nicht so weit zählen. Also mehr als zwei. Für mich ist alles, was zwei Seiten hat, ein Stock.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Also, so wie ich das gehört habe, haben die dann am Ende schon, also die haben halt keine Lead-Gitarren-Sachen, also war ja kein Solo oder sowas. Allerdings ist das auch schwer zu sagen, weil der Schauspieler, der den Sänger spielt, der kann, glaube ich, gar nicht richtig Gitarre spielen, hat immer nur so getan.
Bist du sicher?
Ja, ziemlich. Und, deswegen haben seine Fingerbewegungen auch gar nicht zu dem gepasst, was zu hören war. Von daher, ja. Aber ich habe jetzt auch nichts... Das klang jetzt für mich schon so nach nur Rhythmusgitarre. Also es klang schon authentisch am Ende dann.
Aber er hat bei seinem Wikipedia-Eintrag eine Akustikgitarre in der Hand.
Das heißt gar nichts.
Das Schlagzeug war meistens ziemlich korrekt. Es war bei mir ein bisschen zeitversetzt, weil ich den Film auf einer illegalen Streaming-Seite geschaut habe. Aber an einer Stelle war der Beat zwar korrekt, aber da war irgendwie, waren irgendwie so Achtel Hi-Hats im Lied und der Schlagzeuger hat aber nur so Viertel auf der Ride gespielt oder auf dem Crash oder sowas.
Aber genau das ist mir auch aufgefallen.
Das ist dir auch aufgefallen.
Ja, ich dachte mir, da sind doch, und das passt doch nicht.
Aha.
Aber es ist schon so, dass die Schauspieler das theoretisch in der Lage, also sie sind ja aufgetreten als dieser Band live.
Ja, es kann schon sein, ja. Aber dann haben sie halt bei dieser Aufnahme hat der Schlagzeuger dann zufällig das Falsche gespielt.
Naja, es
obwohl
ist
auch fast das Gleiche.
Also bei dem Leadgitarristen hatte ich schon das Gefühl, dass er das immer auch so macht oder zumindest sehr gut nachahmen kann. Aber der Sänger, bei dem hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er so gut Gitarre spielen kann, wie es zu hören war.
Die Sache war, es war ja auch nicht unbedingt schlecht, was sie gemacht haben, ne?
Nö, also die Songs fand ich eigentlich alle ziemlich gut. So.
Ja, es war schon, war cool, ja.
Sie war bloß total, wie tausend andere Bands zu der Zeit auch.
Aber damit wir uns jetzt richtig verstehen, also das ist eine richtige Band, die gab es auch schon vor dem Film und die haben gesagt, lass das einfach mal machen.
Also sie haben als Comedy-Truppe angefangen, die diese Band halt...
Ja.
Gemimt hat, aber halt tatsächlich so weit, dass sie tatsächlich spielen auch können anscheinend. Okay. Und als diese Comedy-Truppe haben die halt, also sind auch alle Schauspieler, zum Teil sind relativ bekannt, auch heute noch Leute, die recht bekannt sind.
Naja. Ja.
Okay. Harry Shearer zum Beispiel kennen wir alle von Simpsons.
Ja, und touren halt als Band auch noch.
Okay.
Also okay, es ist okay. Schon eine richtige Band, aber halt eine Comedy-Truppen-Band. Stil.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so. Keine Ahnung, Band. Band, da, vergiss es.
Eigentlich so ein bisschen Prototyp für Steel Panther.
Schon, ja. Also alles.
So wie Bülent Ceylan.
Dem Stil.
Der langhaarige Comedian.
Ja. Gibt's den noch?
Hat er noch lange Haare?
Ja.
Da, keine Ahnung.
Aber er spielt keine
deutsche Comedy interessiert mich echt einen Scheiß.
14. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Stinking up the great outdoors. Late afternoon in the open air, a human sea made out of mud and hair. Ain't nothing like a festival crowd. There's too many people, so we play too loud. Touchdown, planes on the ground. Look for the drummer, he's nowhere around. Running late, at least an hour. No time to rest, no time to shower. Now we're...
Da fehlt was. Egal.
Egal. Teil 15. Frisurprobleme und andere Oberflächlichkeiten.
Ja, ich würde auch bald mal los, also von daher.
Ich habe übrigens gerade nochmal das Rick Wakeman-Solo hier nebenbei gehört und es hat wieder mal mein Gehirn gesprengt. Also am Anfang düdelt der so ein bisschen rum, aber dann so bei Minute 2 irgendwas ballert er aber alles weg mit seinen Fingern.
Ich bin gespannt.
Bei 2:46 oder so.
Okay, ich komme jetzt rein.
Dann schüttelt er erstmal seine Hand aus und dann geht's einfach los. Boah, ich kann das nicht verarbeiten.
Vor allem der Sound, den er da hat, der ist ja total retarded. Das klingt wie so eine Jahrmarkt-Orgel. Oh, das ist ein Roland D50. Das war Rolands Antwort auf den Yamaha DX7.
Warum muss ich bei dem Namen Roland an jemanden denken, der einen Schnauzbart hat?
Weil alle Leute, die Roland heißen, einen Schnauzbart haben.
Hm. Ich kenne keinen Roland. Also nicht persönlich. Aber der hat einen Schnauzbart. Lässt sich eigentlich Harry Shearer, wenn er mit der Band auftritt, jedes Mal spontan einen Schnäuzer wachsen? Also so ein Gesichtspullover oder ist der
angeklebt? Ich glaube, der ist angeklebt. Obwohl.
Wessen Schnäuzer?
Von Harry Shearer, der Bassist aus dem
Film. Ach so.
Also Derek Smalls. Weil er rennt ja nicht immer so rum.
Ja, also auf den ganzen Fotos, die man findet, wenn man Spinal Tap die Band googelt, hat er auf jeden Fall immer einen.
Ja, ja, auch bei Live-Auftritten hier aus dem...
Ja, okay.
Hat er den auch. Und zwar in weiß, also von daher...
Ja. Weil inzwischen älter.
Weil älter, ja. Und die Frisuren von Michael McKean und Christopher Guest sind ja auch... langhaarig.
Aber das sind sowas von Toupets.
Ja, ich denke auch.
Ja, das sind Haardeckel, die da haben.
Aber schöne Haardeckel.
Ja.
Ach, manchmal würde ich auch gerne so aussehen.
Wie mit Haardeckel?
Ja, ich glaube, ich kaufe mir mal so eine Frisur.
Ja.
Bei einem großen Frisuren-Online-Handel.
Im Hamsterrad-Fachgeschäft.
Ja, zum Beispiel. Ja. Die sind mittlerweile echt alt geworden, muss man sagen.
Er ist ja auch schon wieder 84, 38 Jahre her.
Ja, da kann man auch mal älter werden in dem Alter.
Das ist fast zwangsläufig.
Und der Schnäuzer hat sich auch verändert. Der war mal größer, mal kleiner, mal in einen Bart integriert.
Ja.
Verrückt. Ein Monsterbart, der wahrscheinlich seine eigene Band irgendwann auch hatte. Der Bandbart. Also wenn man sich die Fotos von heutzutage anguckt, wo sie alle auftreten, erkennt man eigentlich gar nichts mehr von der Glamourosität der alten Rockerzeit.
Ich finde, wie krass, wie sich Michael McKean verändert hat. Den habe ich überhaupt nicht wiedererkannt.
Mhm.
Der sieht echt...
Und man kennt ihn halt wirklich aus vielen Filmen. Ne?
Ja. Und
wenn man es dann weiß.
Und Serien. Film und Fernsehen.
Film und Funk.
Ja.
Auch bei der Augsburger Puppenkiste.
Ich meine, Christopher Guest und Harry Shearer sowieso, die sehen noch irgendwie so aus. Aber Michael McKean ist anders.
15. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap. Bitteschön.
Springtime. Springtime is on my mind. Flower blooming all the time. Smell the roses, smell the grass. Old man winter can kiss my ass. Don't you think that it's a pity? Don't you think that it's a shame? Don't you wish that every season was the same? Time for loving in the park. Wear a jumper when it gets dark. Mind the prickers, mind the dew. Wash your willy when you're through. Teil 16. Wie fandet ihr den Film denn so?
Wie fandet ihr den Film denn? Also hat euch unterhalten, hat er Spaß gemacht?
Ja, mich hat er auf jeden Fall unterhalten. Ich habe schon bessere Filme gesehen, aber war lustig und war auch ein schönes Blueprint für all die anderen Filme, die wir geschaut haben, so ein bisschen.
Ja, ne? Das ist tatsächlich, also ich muss die ganze Zeit an Anvil denken. Und zwar
ja, total.
Nicht nur, weil sie am Schluss erfolgreich in Japan aufgetreten sind und zwischendurch Stonehenge drin vorkommt. Sondern wegen dieser ganzen Grundkonstellation und eigentlich diese ganze Struktur, das ist wie eine VH1-Dokumentation über Musiker.
Und so richtig schön triefende 80er.
Ja.
Ja, das schon, ja. Da gab es mich noch gar nicht. Das
wo die 80er wehgetan haben. Da kommt dieser Film her.
Also ich finde, der ist historisch auf jeden Fall interessant, weil da sich so viele andere Sachen drauf beziehen. Film an sich fand ich okay. Ich finde, der ist halt irgendwie nicht so gut gealtert, weil die Klischees, an denen der sich abarbeitet, einfach nicht mehr aktuell sind. So.
Nee, findest du nicht?
Nee, also, das ist halt alles so Gags, die hat man schon tausendmal gehört, zumindest ja, als Musiker. So.
Das stimmt,
heutzutage, ja.
Also das
ja,
stimmt.
Ich glaube, das hat besser funktioniert, als der halt neu war, so, weil da war das alles noch ein bisschen fresher so. Und, ja, und da gab es halt wirklich Leute, die so rumgelaufen sind.
16. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap. Bitte.
Back from the dead. Give me reincarnation or give me death. We're back from the dead. Climbing from the coffin. We don't come here often, or so it is said. We're back from the grave, recovered from our coma. More body than aroma. It's life that we crave. Teil 17. Noch ein paar Einordnungsversuche.
Ja, als er neu war, ist er auch unter anderem finanziell daran gescheitert, dass viele Leute nicht erkannt haben, dass er Satire ist. Und glaubten, das wäre echt. Also es wurde vom Publikum gar nicht verstanden, was da jetzt passiert. Und das ist etwas, was ich heute schwer nachvollziehbar noch finde.
Ja, aber auch damals, du konntest ja früher auch nicht mal eben bei Internetsens nachgucken. Ne? Mobil gab es ja alles nicht. Das einzige Mobile, was du mit hattest,
waren deine Schuhe.
Butterbrot und Schuhe, ja.
Butterschuhe.
Aber beides hat dir nicht gesagt, dass das ein Fake ist. Du konntest ja auch nicht bei YouTube oder sowas nachgucken. Ja. Gab's ja alles.
Und
nicht.
Das sind halt dieselben Figuren und Nasen, wie du halt bei MTV gesehen hast. Und wie gesagt, auch dieselben Storys. Also, ich weiß noch, als ich damals VH1 geguckt habe, die haben ja jetzt damals zu jeder halbwegs bekannten Band und Gruppe eine Dokumentation rausgemacht, die genau dieselbe Dramaturgie hatte: Erfolg, Absturz, Drogen, ja, ne? Wiederkehr.
Mir ist vorhin übrigens klar geworden, dass es die Beatles nur 10 Jahre lang gab, von 60 bis 70. Es ist mir klar geworden, als ich geschaut habe.
Was dachtest du denn?
Ja, ich dachte irgendwie, das wäre länger, weil ich irgendwie dachte, Ist doch so voll die legendäre Geschichte und legendäre Band.
John Lennon wurde doch ziemlich danach erschossen schon.
Ja, ne? 80. Das ist krass. Also, ja, keine Ahnung. Also meine Band Ferradur gibt es jetzt schon länger als 10 Jahre und wir haben noch nicht gerade so viel erreicht wie die Beatles.
Ja. Ich glaube, das tut
damals gab es ja auch noch viel mehr zu tun.
Ja, ja, aber anderes Beispiel, System of a Down haben zum Beispiel all ihre Alben innerhalb von 7 Jahren herausgebracht. Das heißt, die ganze Zeit, die es da gab, wo die so voll bekannt waren und unterwegs waren und so, bis sie entschieden haben, jetzt haben wir gerade keinen Bock mehr auf uns gegenseitig, war auch weniger als 10 Jahre. Das heißt, es ist so ein bisschen, was ich damit sagen wollte, ist, das ist so ein bisschen so ein Ding, ne, glaube ich. Das sind so, dass so eine Band so wirklich krass bekannt ist und das ist halt vielleicht auch immer was sehr zeitlich Limitiertes.
Ja, es gibt für die Gestalt.
Entweder die Band hört früh genug auf oder die Band ist irgendwann nicht mehr relevant genug. Nicht mehr so relevant.
Oder sie ändern sich ständig krass.
Ja, ja, das kann aber auch mit einem verloren gehen an Relevanz zusammenhängen.
Oder du hast ein Publikum, was einfach arschkonservativ ist.
Es ist ja auch ein harter Lifestyle, den man da fährt. Das muss man auch erstmal mehr als 10 Jahre durchhalten.
Ja, klar. Ich glaube, die Beatles sind auch irgendwann gar nicht mehr aufgetreten, ne, die letzten Jahre.
Weiß ich nicht.
Ich meine, die haben sich irgendwann live verweigert.
Ja, wenn man so die Ausschnitte von Konzerten an der Essener Grugerhalle und so sieht, da hätte ich als Musiker auch keinen Bock mehr. Wenn du niedergeschrien wirst von euphorisch, hysterischen Trullers, von der Musik keiner mehr was hört, hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr.
Selbst hinter Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap.
Saucy Jack. You're a naughty one, Saucy Jack. You're a haughty one, Saucy Jack. When the street lamp gaslight flickers and fails, then you see the last light glinting off the entrails. Oh, naughty, naughty, naughty. Teil 18. Freies Musikgenörde.
Jetzt mal von wegen harter Lifestyle. System of a Down haben in den 7 Jahren 5 Alben rausgebracht, weil ich glaube, eins eigentlich ein Doppelalbum ist fast. Aber das heißt ja auch, dass die dann 5-mal in 7 Jahren auf Tour gegangen sind. Und wahrscheinlich waren das kleine, keine kleinen Tours, ne? Ich meine, System.
Ja, oder wie viele Alben sind das denn? Das erste und dann der Toxicity, Stilis Album und die letzten 2 Jahre, das sind nur 5, ja. Aber Vollgas.
Die haben nur 5 Alben rausgebracht?
Ja.
Ja. Oh. Und die waren nur 7 Jahre aktiv oder vielleicht auch. Also die gibt es ja immer noch, spielen immer noch Konzerte, aber so richtig aktiv waren die dann nur so 7, 8, 9 Jahre vielleicht.
Ich habe sogar ein Album von denen, wow.
Haha. Aber wahrscheinlich das, was vor 2000 erschienen ist, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Das erste. Das hat keinen Titel.
Das Mesmerize habe ich.
Achso, das ist aber 2005, Junge. Dann hast du jetzt angelogen.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich danach keine Musik mehr, keine Platten mehr gekauft habe, aber das war dann schon weniger. Das war eine Zeit, wo ich vom Metal weg wollte, wo ich nicht mehr so Metal hören wollte. Und da habe ich mir das Album geholt. Das fand ich ganz nett eigentlich. Aber
ist auch cool, ja.
Also Metal im Sinne von ausschließlich norwegischem Black Metal. Ne? Also das meinte ich.
Also Metal im engeren Sinne.
Ja. Im sehr engstirnigen Sinne. Ja. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein.
Nee, ist schon in Ordnung.
Ich mag doch auch meinen schönen, hohen norwegischen Black Metal.
Zu Recht. So schön, schon romantisch. Habe ich sogar hier irgendwo.
Ich glaube, Leon wird nervös.
Ich glaube, wir müssen mal Schluss machen, damit der.
Ja, ich muss los. Das ist eigentlich eher das
du Problem. Du darfst doch einfach wegrennen. Wir wollen dich doch hier nicht fesseln.
Ja, ihr könnt auch gerne noch ohne mich weitermachen, aber ich muss jetzt raus. Es war mir wieder meine Ehre. Ich bin jetzt weg.
Einen schönen
macht's
Abend
gut.
Dir noch.
Bis denn.
Hallo.
Cheers.
Bis bald.
Stimmt, der ist weg.
Oh mein Gott.
Ja, der ist weg. Der ist definitiv weg.
Ja, aber.
Ja, sollen wir es denn zu Ende bringen hier mit dem Podcast oder wollt ihr noch was Interessantes dazu beitragen?
Ich habe, glaube ich, nichts.
Ich überlege, ob wir einen würdigen Abschluss für den Film hinkriegen.
Oh, das kriegen wir vielleicht.
Wir könnten uns streiten und hassen aus niederen Gründen.
Ja, wie wäre das?
Ja. Und dann finden wir am Ende des Podcasts zusammen und spielen zusammen Gitarre.
Ja. Oder Bass, alle drei.
Oder alle drei?
Ja.
Oh, ich spiel mal eine Gitarre mit einer Geige.
Also ich bin eigentlich Schlagzeuger, aber ich glaube, in der Band würde ich mich jetzt nicht so trauen.
Ja, es ist zu gefährlich, ne?
Da lerne ich lieber Bass. Ja.
Er fast dasselbe. Du klopfst rhythmisch auf was rum.
Ja, genau. Ja.
Ja, wie gesagt, ich fand den Film tatsächlich aus nostalgischer Sicht, ich bin ja Zeitzeuge, ich fand ihn schön. Und ich habe seitdem auch wieder hier bei diesen Online-Streaming-Diensten sehr verstärkt Musik aus dieser Zeit gehört, unter anderem auch Motze Hupel. Bitte warte. Kennt wahrscheinlich keiner außer mir.
Kenn ich nicht.
Das Motze Hupel ist auch eine Band aus den 70ern, die halt auch, ich sag mal, solche Musik gemacht haben, sowas in der Art, die früher eine Vorband hatten, die danach relativ berühmt wurde, Queen. Also irgendwann waren Motze Hupel berühmter als Queen. Das hat sich dann irgendwann auch relativ schnell geändert. Ja. Aber All the Young Dudes, das Lied zum Beispiel, von David Bowie geschrieben, das kennt man, man hört ihn auch im Refrain. Man denkt nur, es ist halt ein Bowie-Lied.
Okay.
Also wie gesagt, das sind halt so Bands, die kennt man irgendwie, oder The Sweet und all sowas. Und das finde ich, solche Filme geben mir persönlich immer so den Anstoß, mal wieder ältere Musik zu hören und nicht nur neuere Musik aus den 90ern.
Okay.
Ja, also
den heißen Scheiß.
Ja, der neue heiße Scheiß. Ja. Das ist. Ja, die Wild Honey von Tiamat, die ist ja jetzt ganz neu rausgekommen, 1994.
Kurt Cobain hat sich nie umgebracht.
Was genau? Ja, ab einem gewissen Alter ist es leider so, tut man sich mit neuer Musik schwer.
Ach, es geht.
Ich glaube, darüber hatten wir schon mal ordentlich philosophiert. Ich weiß aber nicht, ob wir das aufgenommen hatten.
Ich glaube, wir haben schon mal auf jeden Fall darüber gesprochen.
Ich glaube, das war in dem Podcast. Das war in dem letzten oder zweitletzten, den wir zusammen gemacht haben. Ich weiß aber nicht mehr ganz
genau. Das kann sein, ich auch nicht. Aber egal, können wir ja.
Also für mich ist ja das hier zum Beispiel noch eine total neue Platte.
Tobias hält eine CD in die Webcam.
Kenn ich
Kran.
Nicht.
Kran. Ich auch die nicht. Platte ist von 2003. Kran ist eine Krautrockband aus Krautland, aus Deutschland, die halt ihren Höhepunkt in den 70ern auch hatten. Und das ist, wie gesagt, aus 2003. Und das ist für mich immer noch eine total neue Platte. Die ist mal eben lumpige 20 Jahre alt. Ne?
Ich finde, man erkennt das schon, die Altertümlichkeit dieser ganzen Geschichte, dass du eine CD in die Kamera hältst.
Ja, es ist eine Original-CD.
Also die neueste CD, die ich mir gekauft habe, ist tatsächlich vor einem Monat rausgekommen. Habe ich mir auch als CD gekauft.
Ich glaube, die neueste CD tatsächlich, die ich als CD noch habe, ist die Winter Thrice von Borknagar. Ich glaube, das war meine letzte CD. Mhm. Und danach nur noch Streaming. Wobei ich mir die dann da auch durchaus kaufe, neue Platten, damit die Band irgendwas davon hat. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber Tonträger von Amon Amarth habe ich noch. Das war so ein Sonderpackage. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Album das war, also richtig fett und sowas, weil ich das haben wollte.
Ist es so größer wie so ein Buch oder so?
Ja, genau, so. In blau mit dem Flaschenöffner drin so.
Achso, nee, dann weiß ich gerade auch nicht.
Steht halt jetzt auch irgendwo oben rum, ne?
Also ich höre meine CDs im Auto.
Also ich höre meine CDs, ja, ich habe im Auto kein CD-Player mehr. Also ich höre CDs tatsächlich hier bei mir in meinem Bürochen. Da habe ich nämlich zwei Plattenspieler für CDs, zwei CD-Player und hier höre ich die.
Ja.
Aber das, wie gesagt, das Neueste, was hier so rumfliegt, das ist echt 20 Jahre mindestens alt. Und früher habe ich mir auch Platten oder CDs doppelt und dreifach gekauft, wenn es ja in verschiedenen Versionen gab. Ne?
Krass, ey, das habe ich nie gemacht.
Also wenn die jetzt nochmal das Doppelalbum mit Bonus Demo-Version ja, und so rauskam.
Von Paradise Lost, die Draconian Times, die habe ich in mindestens zwei Versionen von 95 oder 94, finde ich sogar drei Versionen. Ich frage mich nicht, wo. Irgendwo im Haus.
Doch, ich habe die Blind Guardians Nightfall in Middle-Earth habe ich auch in zwei Versionen, weil auf der Remastered-Version ein Bonus-Song drauf ist, den ich haben wollte.
Ja.
Heutzutage klingt das sehr absurd, aber damals.
Und von der Cradle of Filth, ich weiß gar nicht, welche das war, Cruelty and the Beast, die habe ich auch in zwei Versionen, weil eine davon war halt so ein Grabstein. Die wollte ich halt auch haben. Und auf der anderen Version, da waren noch Bonustracks, unter anderem von Sodom und sowas. Und das musste man natürlich haben. Aber ansonsten, wie gesagt, heutzutage kaufe ich mir keine Tonträger mehr einfach, weil dazu komme ich einfach nicht zum Hören. die Heritage von Opeth ist noch eine relativ aktuelle CD, die jetzt gerade hier neben mir rumfliegt.
Okay.
Ansonsten ist das alles schon ziemlich alt. Ja. Die habe ich auch noch. Die ist auch schön. Oh. Kennt die noch einer von euch?
Tobias hält noch eine CD in die Webcam.
Moonspell oder was?
Moonspell, ja.
Ich, mit der Band konnte ich nie was anfangen.
Deswegen. Echt nicht? Nee. Konnte ich streckenweise auch überhaupt nicht. Dieses Cover ist auch speziell, aber hier die Wohlfahrt, die fand ich ganz schön. Okay. Die finde ich immer noch ganz nett.
Ja, ich mache mir die mal auf Spotify in meinen Anhören, in meiner Anhören-Playlist. Dann schaue ich mir das mal an. Moonspell.
Ansonsten eine meiner absoluten Highlights ist tatsächlich die hier. Das ist jetzt eine...
Noch eine CD.
Nagelfahr?
Nagelfahr, die Vitra.
Ist da Brimstone Gate drauf?
In the twilight gave birth to the night, enslaved the astral fur. Nee. Wie okay. Hieß, was hast du gesagt, wie die heißt?
Brimstone Gate heißt? Ist das drauf? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist auch
mal das ist, kann es auf der Diabolical eventuell drauf sein?
Möglicherweise. Ich kenne jetzt nicht so viel von Nagelfahr.
Ja, aber das hier ist, wie gesagt, Nagelfahr, die finde ich, die Vitra finde ich unglaublich geil. Also von allen schwedischen Black Metal Bands ist die ganz weit vorne, weil der Kerl, der kreischt ja wirklich wie ein Idiot. Finde ich fantastisch. Und ich meine, es ist Eclipse of Infernal Storms. Da kriege ich Pipi in die Augen vor Freude. Ne? Das finde ich sehr romantisch. Dagegen ist Danny Filth überhaupt nichts gegen.
Ja, ach ja, das. Ah, auf Spotify gibt's das Album, wo Brimstone Gate drauf ist, nicht. Und das stört mich, denn ich möchte es in meine Playlist machen, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, welches Album das ist. Es ist auch das einzige Lied, das ich kenne.
Okay, echt? Das ist das einzige? Also wie gesagt, ich habe die Diabolical mir noch geholt und die fand ich schon, die war mir zu poppig.
Okay. Ich habe die auch einmal live gesehen, aber das war dann
zu... Brimstone Gate ist von der Diabolical, die habe ich irgendwo hier rumfliegen. Wie gesagt, mir war das zu poppig. Okay. Also ich war damals ein bisschen engstirniger. Was
okay. Ja, das ist auch schon sehr so Pagan, ein bisschen melodischer Pagan-Metal, glaube ich, das Lied zumindest. Das ist, also wenn du da wirklich deinen ruppigen Black-Metal haben willst, ist das wahrscheinlich zu poppig, ja, das stimme ich.
Ich sage mal, die Vitra an sich, ich meine, die ist produziert von entweder Peter Tägtgren oder Dan Sverne. Das ist auch schon sehr, Peter Tägtgren, ist auch schon wirklich für seine Verhältnisse sauber produziert. Also eigentlich auch nichts Norwegisches, ne? Und das ist für mich, also ich bin musikalisches Kind ist ein bisschen übertrieben, aber für mich richtiger Black Metal ist halt für mich 90er Jahre, frühe 90er Norwegen. Möglichst auf dem Klo produziert, klingt wie Scheiße und bloß nicht auf einer guten Anlage hören, weil dann merkst du, wie schlecht das ist. Ne? Das ist für mich Black Metal, die Essenz des Black Metals. Höre ich jetzt auch nicht nur, aber habe ich eine Zeit lang echt sehr viel gehört.
Aha.
Also, da waren auch schon Immortal war zu gut produziert.
Ja, krass. Oder ja, nee, so eine krasse Black Metal Phase hatte ich eigentlich noch nicht bisher.
Kommt jetzt auch nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ne? Mittlerweile höre ich auch natürlich logischerweise auch nicht nur so was, ne? Aber eine Zeit lang war das schon. Und da hast du halt, oder habe ich halt so Klassiker, die ich halt immer noch wahnsinnig gerne höre. Ne? Da kriege ich echt vor Rührung kriege ich Pipi in die Augen. Ich sag mal, Mother North von Satyricon.
Ja, Satyricon ist auch tatsächlich eine Band, mit der ich mich nicht so sehr beschäftigt habe, weil mir der Stil nicht so sehr liegt.
Bin ich vollkommen bei dir, bis auf Mother North. Mother North ist für mich ein Lied.
Doch ein Lied, das in meine
Anhörung so ist. Geil, das ist so schön. Also, wenn man Black Metal mag. Und wie gesagt, hier sehe ich Clips of Infernal Storm von Nagelfahr, von Dissection. Weil Dead Angels Lie, beziehungsweise Sounds of Crimson Death, ist schwedisch, klingt wieder vollkommen anders. Mayhem natürlich hier, Funeral Fog oder...
Ja gut, das Album mag ich auf jeden Fall.
Wie heißt das andere nochmal? Ist das peinlich? Oh Gott. wie heißt denn das Lied von Mayhem nochmal? Ist das jetzt peinlich? Ist das peinlich?
Meinst du Freezing Moon oder was?
Freezing Moon, natürlich. Und danach, nach der... Die Death Crush und dann kam die Mysterie Storm Satanas.
Genau.
Und ab danach habe ich Mayhem nicht mehr gehört, weil es mir zu poppig war.
Ja, schön.
Na? Und Bursum fand ich immer zu Keyboard-lastig, bis irgendwann vor zwei Jahren oder drei Leon mal sagte, hör dir mal die Philosophem an. Mhm. Hör ich mittlerweile total gerne. Ist ein richtig schönes Album. Ist für mich aber kein Black Metal.
Ja, das ist nicht so. Ja, ich gebe dem Stimme ganz zu da.
Wie gesagt, das ist für mich echt ein schönes Album. Und das ist halt so ein kleiner Kosmos an Liedern und Bands und teilweise auch nur Bands mit Liedern. Das ist ganz komisch. Was das angeht, dann teilweise wirklich extrem, extrem engstirnig auch. Ich habe immer wieder mal auch so andere Bands gehabt, die auch nicht Black Metal waren, ne? Aber das ist so quasi das Kerngeschäft. Death Metal war dann immer so ein bisschen Entspannung, aber dann auch nicht so der Ami-Death Metal, sondern der europäische, auch der deutsche Death Metal, aber meistens auch der schwedische.
Ja, bei mir, ich habe da ein bisschen so mit, sag ich mal, Extreme Metal angefangen durch Melodic Death Metal, also schon sehr, sehr weich gekocht für die Standards, aber.
Ja,
Flames. Mittlerweile mag ich aber auch gerade die schwedische Schiene. Ja. Eigentlich am meisten vom Death Metal, also sowohl Melodic als auch nicht Melodic Death Metal.
Oder hier Soilwork, In Flames, die alten Sachen. Hammer geil.
Soilwork liegt mir nicht.
Ist ja gleich in Grün eigentlich. Die haben sich ja teilweise mal durchgetauscht, ne?
Ja, klar, aber Soilwork waren wir immer schon zu modern. Und In Flames wurden mir nur irgendwann zu modern.
Ja, die habe ich irgendwann auch aufgehört zu hören. Aber hier die ersten, nicht die Lunar Strain, danach die, wo Moonshield drauf ist und die dieses Grüne da.
Just a Race?
Die Horacle. Like
Horacle, ja, das.
Die Horacle finde ich mega geil. The Just a Race heißt die? Heißt die so die erste?
Das ist die zweite, glaube ich. Oder
die zweite, erste. Genau. Zweite. Die erste ist die Lunar Strain, die geht so. Aber halt dann diese, ne, wo Moonshield, könnte Just a Race sein. Und die Horacle, finde ich so geil. Und das ist natürlich was völlig anderes als den Black Metal, den ich zu der Zeit bis dahin dann gehört habe. Ne? Aber es ist einfach nur wunderschön. Und nebenbei finde ich den Ketchup-Song von Das Ketchup geil. Oder was ich mir auch damals gekauft habe, was ich auch sehr geil finde. Kennst du das hier?
CD in Kamera.
William Shatner Has Been.
Das ist eine total geile Platte, produziert. Und die Musik ist von Ben Folds.
Die ist relativ jung, oder?
Die Platte ist von 2004.
Ja. Relativ jung.
Relativ jung. Für meine Verhältnisse ist die Neuland. Die kommt gerade erst raus. Und das ist eine richtig geile Platte, wenn man halt einen alten Mann sprechen hören möchte, ne? Ist total, finde ich total genial. Ist richtig gute Musik drauf.
CD in Kamera.
Jetzt gerade höre ich hier sowas hier.
Keine Ahnung, was das ist.
Tex Perkins, das ist so ein australischer Singer-Songwriter. Richtig geil. Und ich habe mit großer Trauer zur Kenntnis genommen, dass wer ist nochmal jetzt neulich mit 57 gestorben? Mark Lanegan.
Ja.
Der hat mit Isobel Campbell ein Album gemacht oder mehrere Alben. Unter anderem das Album The Ballad of the Broken Seas. Das ist so ein geiles Album. Hat 0,0, also nicht mal ansatzweise irgendwas mit Metal oder Rock zu tun. Das ist so ein geniales Album. Und das höre ich halt auch schon seit der Zeit, wo ich im tiefsten Black Metal-Sumpf war. Ne? Also auch da diese Extreme von ultimativer Zerstörung bis zu, naja, aus Scheiße wachsen Blumen, ne? Oder aus Dumm wachsen Blumen.
Alright.
Das ist schon, also das sind so Alben, die kann ich, also wie gesagt, The Ballad of the Broken Seas kann ich blind empfehlen.
Alright.
So, das war jetzt Tobis Märchenstunde oder Geschichtsstunde, was Musik angeht.
18. Schnipsel von den Lyrics von Spinal Tap, bitte.
Rock'n'Roll Nightmare. I've been a rocker since I don't know when. I've been a roller since way back then. Oh yeah. But late at night when the boogie's through, I go to bed same as you. Oh yeah. But when the rock and roll nightmare comes, the devil's gonna make me eat my drums. I try to fight it, but I just can't win. I chase it out, but it comes back in. Again. It's like a weight pressing on my brain. If I were smart, I would go insane. Oh yeah. 'Cause when the rock and roll nightmare's here, I start to worry about my whole career. And when the rock and roll nightmare's gone, I jump about with my pajamas on. Teil 19. Verabschiedung.
Ture, wie möchtest du die Audiospur haben?
Soll ich das mal stoppen bei mir? Ich glaube.
Ja, dann lass uns noch auf Wiedersehen sagen.
Ja, also sagen wir auf Wiedersehen. Es war uns eine Freude.
Genau,
und ja. Ich hoffe euch auch. Den Zuhörern auch.
Hoffentlich.
Tschüss.
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 Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja!
Könnt ihr uns einen Kommentar da lassen auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast.
Rodcast?
Rodcast. Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild. A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der Show Notes.